Aber schaust du überhaupt die neue Staffel von DSDS?
Nee, ich gucke das schon seit 18 Staffeln nicht mehr oder so.
Nee, das stimmt gar nicht. Wo wir jetzt, das stimmt nicht. Du übertreibst.
Ja, die letzte war 2012, die ich geguckt habe, glaube ich.
Nein, das stimmt auch nicht. Also, es stimmt vielleicht, dass du die komplette Staffel geschaut hast, okay, aber du hast ja in die Silbereisen-Staffel auf jeden Fall mal reingeguckt.
Ja, das lief so nebenbei, eine Folge, aber dann hat's mir auch gereicht. Nee, das ist nicht mehr derselbe Flair.
Das soll ja Bushido in die Jury kommen, nicht Flair.
Nee. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche. Die einzigartige Jana ist da. Hallo.
Ja, Gumo.
Ja, du hast mir, und nicht nur du, sondern, wobei, es ist, glaube ich, nicht dasselbe. Nee, es ist ganz sicher nicht dasselbe. Also, meine Mutter hat mir vorher, als ich bei ihr zum Essen war, hat sie mir gesagt, schaust du eigentlich gerade DSDS? Da habe ich gesagt, nee, schaue ich nicht. Ich habe noch gar nichts geschaut von DSDS. Dann hat sie gesagt, ja, weil da ist einer dabei, das ist Wahnsinn. Der ist der Wahnsinn, weil der hat eine Stimme, das kannst du dir kaum vorstellen. Der hat eine Stimme wie ein Engel. Der ist nämlich nie in den Stimmbruch gekommen und der hat eine Stimme wie eine Frau, hat sie gesagt.
Hä? Habe ich dir das nicht geschickt?
Ja, und jetzt, genau, und jetzt kommt nämlich das große Feuerwerk, weil du hast mir das geschickt, aber das war doch eine Szene von 2011 oder sowas.
Da war doch H.P. Baxter, das weiß ich doch. Ja. Das war doch das Lustige daran.
Ja, eben, genau. Also wiederholt sich hier irgendwie die Geschichte, der hat eine Stimme, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da sind auch Emotionen dabei, da ist alles dabei. Also,
klingt nach Sebastian Wurt auch ein bisschen damals, mit seiner Engelsstimme.
Ja. Übrigens,
ja, aber
ein
jetzt
Song,
bin ich auch. Ja?
Übrigens, ich wollte nur ein Song, den ich nur bei DSDS höre, ist Sometimes I wish I were an angel.
Wir haben aber auch am Wochenende waren ein paar Freundinnen bei mir und Freunde und wir haben dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Brettspiel, aber das ist mit so einem QR-Code, was mit Spotify verbunden. Ja, genau. Und da waren auch so ein paar Songs, wo wir alle einstimmig gesagt haben, mir fällt jetzt leider gerade keiner mehr ein auf die Schnelle, aber es gibt so ein paar Songs, die kennst du nur von DSDS-Motto-Shows von damals, weil die Leute
singen. Einen habe ich noch auf Lager, Und zwar, if you don't know me by now.
Ja, oh mein Gott, ja.
Oder? Den habe ich dann danach und davor nie gehört. Aber
ja,
da,
genau so was meine ich. Solche
you
Lieder.
You will never, never, never know me.
Never know me. Wunderschön.
Ja, wunderschön, tatsächlich.
Hat der nicht auch der Menuhin gesungen?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Oh, jetzt bieten sich gleich zwei Überleitungen an. Wir könnten die Pietro-Überleitung nehmen oder die Menuhin-Überleitung.
Menuhin, bitte. Ich will alles wissen.
Okay.
Gibt es eine neue Staffel, mein Dämon und ich?
Leider nicht. Leider nicht. Aber dann kommen wir zuerst zum Cast von Prominent, nee, nicht von Prominent getrennt, sondern von Promis unter Palmen. So. Ja. Hast du das gehört, der Cast?
Ich habe so ein paar davon gehört, aber offensichtlich nicht alle, wenn du jetzt Menuhin auf ihn anspielst.
Ich spiele tatsächlich auf ihn an.
Das habe ich nicht mitbekommen, ja, weil, was mich sehr wundert.
Also Sat.1 hat ja den Cast jetzt veröffentlicht mit so einem schönen Comic-Style-Poster auch.
Ja.
Und da waren einige davon zu erkennen, andere wiederum nicht.
Ja, vielleicht lag es auch daran. Ich habe das bei Kevin Körber gesehen, liebe Grüße. Das ist dieses Plakat und dann bin ich einmal so drauf. Und habe dann viele Gesichter gesehen, die man immer so sieht und manche habe ich auch nicht erkannt.
Das ist eine sehr gute Einleitung jetzt, weil zum Glück steht auch in Textform nochmal drunter, wer das alles ist, weil, also ich würde mal sagen, doch, bei eigentlich allen, doch. Also ich würde bei eigentlich allen, sollte man es erkennen, aber es liegt vielleicht am Zeichenstil, dass man den einen oder anderen nicht erkennt. Ich lese aber mal einmal komplett durch und dann sagen wir unsere Meinung. Okay, also wir haben Lotto-Millionär Chico, der ist dabei. DSDS-Sänger Menuhin Fröhlich.
Das ist doch nicht echt.
Model Janina Josefian. Iris Klein. Oh. Dann Eike Immel, Ex-Nationaltorwart. YouTuber Chris Manazidis, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Leisha Savage sowie Reality-Sternchen Kim Virginia,
oh.
Nicola Glumatsch und Melody Hase.
Also so ein paar kann ich einfach nicht mehr ertragen.
Zum
also,
Beispiel?
Ja, zum Beispiel, also ich bin ja so ein Mensch, ich gucke ja viel die Wollnys und auch viel jetzt im Moment, weil ich schon so oft alle Folgen von den Wollnys geguckt habe, bin ich jetzt geswitcht auf die Katzenbergers und ich ertrage jedes Mal, wenn Iris dabei ist. Die ist, oh, sie ist so ein komischer Mensch, ich ertrage diese Frau nicht mehr. Kim Virginia muss ich, glaube ich, überhaupt gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch irgendwer auch lustig findet, so trashig-mäßig, oder ob es nur ich bin, die super genervt ist. Ja, aber für Menuhin muss ich es eigentlich gucken.
Ein spannender Cast. Nicht jetzt unbedingt, was die Namen angeht, finde ich, sondern ich finde es spannend, weil wenn man die Geschichte von Promis unter Palmen anschaut, ne, jetzt jahrelang in der Versenkung verschwunden, weil dann die vermaledeite zweite Staffel war, die ja dann irgendwann nicht mehr ausgestrahlt wurde und so weiter. Riesige Diskussionen, ob sowas überhaupt noch geht, ob das Format an sich, ob Sat.1, ob die Produktion, ne, Rainer Lauchs Productions und Endemol, ob die ja noch ein Gewissen haben sozusagen oder ob, weil wir hatten diesen Prinz-Markus-Skandal und Homophobie und so weiter. Jetzt hat man gemutmaßt, wie kommt diese Show jetzt zurück? Kommen sie jetzt mit angezogener Handbremse zurück? Kommen sie mit einem anderen Cast zurück, ne, der nicht mehr vielleicht so sehr auf die krassesten Streithähne so und Streithennen also setzt im deutschen Fernsehen? Und ich würde sagen, sie gehen eigentlich den klassischen Promis unter Palmen Weg. Ne? Also da sind jetzt schon Leute dabei, wo man dachte, ja, weiß ich, was auf mich zukommt, und zwar mega Stress und viel Schreien, viel, ja, nah am Mobbing, ne? Da ist man schon jetzt ein Risiko eingegangen. So, man wird die Leute wahrscheinlich irgendwie briefen und ganz klar auch wahrscheinlich irgendwie vertraglich irgendwie dazu zwingen, dass es nicht eskaliert. Aber wenn ich halt Leute wie Kim Virginia, Leisha sehe, dann...
Das ist schon sehr riskant.
Ja, dann wird es riskant. Und dann ist jemand dabei, wo ich mich wirklich frage, warum macht man sich diese Baustelle auf? Janina Josefian, ne?
Mhm.
Also die war ja vor 2-3 Jahren im Südafrika-Dschungel war das, ne? Und dann hatten wir großen Rassismus-Skandal, ne? Sie ist ja rausgeflogen, weil sie gegenüber von Linda sich rassistisch geäußert hat und dann rausgeschmissen wurde und seitdem nie mehr gesehen wurde im deutschen Fernsehen. Und
das
hab jetzt,
ich voll vergessen, dass sie das war.
Ja. Und jetzt kommt sie ausgerechnet in dieses Format zurück, was sich auf die Fahne schreibt, ey, wir wollen da irgendwie skandalfrei durch diese Staffel gehen. Verstehe ich nicht, weil, also, warum machst du das, ne? Also, klar kann es sein und wird es wahrscheinlich auch so sein, dass sie sich sowas jetzt nicht mehr leistet, so. Aber warum machst du dir diese Baustelle auf? Warum gibst du dieser Frau jetzt wieder eine Plattform? Also, es muss doch damit zusammenhängen, dass du genau diesen Aufschrei jetzt willst eigentlich. Es muss doch dieses Ding sein von wegen, was, die besetzen die. Und das fände ich halt schon wieder, da hat man sich schon wieder in die Tasche gelogen von dem her, dass man eigentlich rangehen wollte mit, ja, Unterhaltung darf sein, Streit darf es auch sein, aber wir wollen unter der Grenze bleiben. Wenn ich eine Frau da reinsetze, die über jegliche Grenze gegangen ist, ne, also nicht mehr in so einem Kontext Reality-TV irgendwie Streit ist ausgeartet, sondern einfach nur menschlich über eine Grenze gegangen ist, wo ich nicht unbedingt einen Rückweg brauche von ihr ins deutsche Fernsehen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, die ist seitdem, hat sie sich wirklich dahingesetzt und die brauchen wir im deutschen Fernsehen. Ne? Die ist so einzigartig von ihrer Person.
Eben, das ist ja noch nicht mal.
Ja.
Also es macht ja gar keinen Sinn. A, ist es noch nicht mal so lange her, finde ich, dafür, dass man jetzt sagen könnte, ach, die hat sich so krass entwickelt wahrscheinlich. Und B, eben selbst wenn sie, wie du sagst, jetzt höchstwahrscheinlich sowas natürlich nicht mehr machen würde, sie hat es halt gemacht und das reicht ja eigentlich schon.
Diese Baustelle, ich verstehe es nicht, ich kann nur denken, dass es halt Kalkül ist und dass man diese Diskussion genau so will, wie wir sie jetzt führen. Also, weil sonst, ich check's nicht, wirklich nicht. Aber es kann sein, dass, weil einen Namen gibt es natürlich noch, den haben wir jetzt gerade zurückgehalten, dass sie sagen, ja, weil die jetzt dabei ist, das ist ja der Beweis dafür sozusagen, dass wir uns bessern wollen im Vergleich zur Vergangenheit, weil wir ja quasi ihr die Chance geben, nochmal in dieses Format zu kommen und jetzt eine positive Geschichte zu erleben. Und zwar ist dabei Claudia Obert noch
in der Staffel. Ja, die hatte ich nämlich, ja, stimmt. Die hatte ich, habe ich mich gerade schon gewundert, dass das nicht fiel, ob ich das geträumt habe, oder?
Ja, das ist natürlich jetzt spannend, weil normalerweise hast du in solchen Formaten ja keine Leute, die zweimal dabei sind, ne? Jetzt schon, und das ist bestimmt eben der Hintergrund, ne, dass man sagt, ja, die wurde damals wirklich gemobbt und wir, weiß ich nicht, entschuldigen uns als Format bei ihr oder so, und deswegen setzen wir sie jetzt hier nochmal rein. Ja, Claudia Obert jetzt in dieser Staffel, die der Narrenfreiheit eigentlich, ne? Also die Frau darf sich ja alles erlauben wahrscheinlich. Und
das ist auch ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt.
Ich kann mir nicht vorstellen, auch dass jemand anderes so blöd ist, als sich mit ihr quasi anzulegen, weil Sat.1 würde ja alles tun, um sie zu schützen, um ihr eine gute Zeit da drin zu geben.
Ja, weiß ich nicht, ob da so viele so drüber nachdenken. Aber ja, okay, die haben ja auch ein Team meistens, die briefen vorher. Aber ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass so eine Kim Virginia sich juckt, sich mit irgendwem anzulegen. Aber mal gucken.
Eike Immel ist jemand, den ich fast mit am besten finde. Weil der war ja einmal im Dschungelcamp, ne, vor vielen, vielen Jahren, irgendwie 2008 oder so. Und seitdem natürlich komplett untergetaucht wieder. Man weiß auch, ne, finanzielle Probleme waren damals schon der Grund, warum er in den Dschungel gegangen ist. Und die werden sich jetzt auch nicht wahnsinnig verbessert haben. Den sehe ich da gerne drin. Nicola, okay, naja, Melody, wie gesagt, bin ich jetzt nicht sonderlich hyped. Aber Menowin, Chico, natürlich ist ein Fragezeichen. Ne? Was kann der da
alles
bringen?
Alles kann, nichts muss. Ja. Einen Wunsch habe ich, einen riesengroßen Wunsch. Wenn jetzt Menowin da ist, am Strand, unter Palmen, du denkst auch das Gleiche wie ich.
Ja, natürlich. Ich hoffe, dass da
Das muss einfach kommen.
Girl, I wanna make you sweat. Das war so geil.
So wie deine Mutter jetzt mit diesem Kandidaten, war einfach jeder so, boah, das war so, als wäre das so richtig die krasseste Performance. So,
ja, ich will wieder.
Celine Dion, My Heart Will Go On mäßig.
Ich will wieder 2010 quasi Sommerfeeling Malediven haben, ne? wenn er auftritt. So.
Auf jeden Fall, das ist mein großer Wunsch.
Ich hoffe, er hält nicht irgendwie so eine Predigt, so irgendwie, ne?
Oh Gott, ja, das stimmt, das ist auch eine Gefahr.
Und der dreht da nicht irgendwie so ganz christlich irgendwie ab in der Staffel.
Ja.
Kann auch spannend sein, ne? Wenn er irgendwie so gewandelt und mit völlig neuem Geist.
Da muss ich auch direkt wieder an das schöne Bild denken, wo er mit der Bibel sitzt. Ist auch ein schönes Meme geworden in meinem Leben.
Naja, also dann haben wir den Cast, glaube ich, hier besprochen und schauen mal vorsichtig gespannt dahin und nehmen wir die Ausfahrt Pietro jetzt? Wahrscheinlich schon, ja. Wir nehmen die Ausfahrt Pietro, die wir auch schon aufgebaut haben. Pietro Lombardi hat gerade nicht den besten Moment, so was die öffentliche Diskussion um ihn angeht, weil vor 3 Wochen oder so hat die Bild-Zeitung die Schlagzeile gehabt bei Pietro und seiner Freundin Laura, glaube ich, musste die Polizei kommen und musste da einen Streit irgendwie schlichten oder sowas in der Art. Dann ist auch rausgekommen, dass Laura meines Wissens ins Krankenhaus musste und wohl geschlagen wurde, wie auch immer. Also auf jeden Fall gab es einen Notarzteinsatz beziehungsweise einen Krankenhausaufenthalt und ja, Pietro hat sich daraufhin irgendwann dann mal erklärt. Es gab dann erst so, ich habe das sehr genau verfolgt bei Bild.de, es gab fast jeden Tag irgendeinen Artikel dazu. Irgendwie erster Auftritt nach Skandalnacht, Pietro macht Ansage an alle oder irgendwie sowas nach dem Motto. Und dann hat er sich ewig lange nicht so richtig dazu geäußert. Und dann gab es irgendwann doch wieder das gemeinsame Interview mit Laura und Pietro, wo dann irgendwie so rauskam, ja, es ist alles wieder so in Ordnung und sie sprechen miteinander und Laura ist anscheinend okay damit, dass er wieder zurück ist. Und dann gab es irgendwann das Statement von Pietro, dass er, ich habe es mir nicht ganz angeschaut, weil es war ein ewig langes Reel bei Instagram und es hat so gewirkt, als hätte er nicht so wirklich das Wort Entschuldigung gesagt. Also in diesem Statement, sondern hat dann eher so erklärt, ja, in dieser Nacht war es so, dass es einen Einsatz gab und ja, es war so, dass die Polizei kommen musste. Ich bin auch sehr dankbar, dass die Polizei gekommen ist und so weiter. Also er hat das alles so mehr oder weniger so ganz nüchtern irgendwie eingeräumt, irgendwie so halbwegs und hat dann im Prinzip nur darauf gepocht, so ey, es ist Privatsache und es ist irgendwie alles geklärt, bla bla bla. So ein bisschen war das.
Schwierig, ja.
Ja, und RTL war natürlich die ganze Zeit so am Wendler-Knopf, ne? So, wo man wieder direkt so auf den Blur-Knopf drücken wollte wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Und schon mal irgendwie die alten Cutter nochmal von damals anrufen wollte. Ey, habt ihr nochmal Zeit?
Das war auch eine Zeit.
Ja. Na, weil pünktlich halt jetzt gerade DSDS läuft, blödes Timing.
Aber letztendlich, ganz ehrlich, außer deiner Mutter, wer guckt denn das noch? Ist nichts gegen deine Mutter, aber ich glaube, das ist so das Publikum tatsächlich, so von Altersspanne. Gucken junge Menschen das noch?
Ja, was ist jung, ne? Also wenn du jung als unter 59 beschreibst, dann schauen, glaube ich, noch so ein paar ja, zu.
Vielleicht so unter 30-Jährige sind,
ja, da wird es,
glaube ich,
eng. Ja. Bei der Rückkehrstaffel von Dieter Bohlen, war vorletztes Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, letztes Jahr, glaube ich, die lief ja ziemlich gut. Unter anderem eben haben sie ja auch den Erfolg bei Jungen hervorgehoben, weil die ja damals unter anderem sehr erfolgreich waren bei TikTok. Und das war ja die Staffel, wenn du dich erinnerst, wo es einen großen TikTok-Star gab. Und zwar...
Ach ja.
Und zwar... Big N.
Big N, genau.
Let's bounce, Motherfucker, let's bounce.
Ja, da sind wir noch. Da.
Quietschende, genau. Reifen aus dem Auspuff kommt Rauch.
Ja.
Also nicht nur der, ne, die ganze Staffel ging ganz gut ab auf TikTok und so weiter. Jetzt ehrlicherweise habe ich an aktuellen Clips relativ wenig reingespült bekommen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich gar nichts tatsächlich. Also heißt vielleicht auch nichts, weil vielleicht ist das einmal nicht, bin ich nicht so die Zielgruppe, aber gar nichts.
Also ich habe ein bisschen was reingespült bekommen vom Casting, weil das war doch im Europapark, oder war das doch?
Stimmt, das, ja, die waren witzig, wie die Dieter immer angesprochen haben, die Leute. Da waren ein paar Goldsachen dabei, ja, stimmt.
Ja,
aber also so von der ausgestrahlten Sache,
naja,
habe ich jetzt nichts mitbekommen.
Also doch, ich habe schon, also das war, also ich habe schon ausgestrahlte Clips vom Casting im Europapark auch bekommen.
Ach
so,
nee, ich nicht
das
mal.
Schon. Aber da war jetzt auch nichts dabei, was mir so im Kopf geblieben ist zumindest. Da war kein Big N dabei. Doch, eine Sache. Doch, eine Sache habe ich mitbekommen. Und zwar Ukulelen-Roland. Hast du den gehört?
Nee.
Naja, Ukulelen-Roland ist ja jemand, den wir schon von einer ganz anderen Welt kennen. Und zwar vom Sommerhaus der Stars und von Hot oder Schrott. Roland.
Oh Gott. Ach, der Roland? Nee, das hat
Roland,
nicht
der in der Wendler- und Willi-Herren-Staffel war.
Ja, ja, der, ich weiß.
Der ist jetzt bei TikTok Sänger mittlerweile und sitzt immer mit so einer Ukulele da und singt Songs. Gabayé-Style, so ähnlich singt der. Den Song hat er auch gesungen im Casting bei DSDS. Er hat Hula Paloo gesungen.
Vergangenheit. Ich muss auch jetzt mal ganz ehrlich zu Pietro sagen. Da ist ja immer nur die Debatte, hat er sie jetzt wirklich geschlagen oder nicht? Aber wenn die schon selber sagen, die Polizei musste kommen, ist doch scheißegal, also ist nicht scheißegal, aber ab dann ist es egal, ob du geschlagen hast oder nicht. Ich kann mir, in keiner Welt kann ich mir vorstellen, mich mit irgendjemandem so zu streiten, dass die Polizei kommt. Das ist doch schon nicht normal. Also nee. Sorry, da hört es doch schon auf.
Nee, voll. Aber jemand, der zugibt, jemanden geschlagen zu haben, nämlich seine eigenen Kinder, ist ja gerade bei Stefan Raab bei der Show eingeladen worden, nämlich Thomas Gottschalk, ne? Muss man auch mal sagen. Also das ist jetzt, ne, man kann dann auch wieder zweierlei
es wird
Maß
belastend
messen.
Langsam alles.
Ja, diese Welt von Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, Stefan Raab, die erlebt gerade so einen leichten Aufschwung und der findet halt komischerweise bei RTL statt. Also das ist jetzt vielleicht ein Zufall, aber und dass der Wendler da komischerweise irgendwann mal in der Jury überhaupt saß, ne? Das ist ja auch irgendwie. Aber wir haben über Promis unter Palmen auch schon geredet, von daher kann es keiner vorwerfen, dass wir nicht kritisch genug sind gegenüber von ProSiebenSat.1, ne? kann man auch mal sagen.
Stimmt,
also, ja. Also ich glaube, insgesamt könnte man sich so ein bisschen konzentrieren darauf, vielleicht nicht die problematischen aller Menschen in diese Shows einzuladen. Kommen wir doch mal zu einem Sender, der noch nicht ganz so viel verkackt hat, was so Casting angeht, weil sie auch noch nicht so viel gemacht haben. Die haben ganz andere Sachen am Arsch kleben, ne? Das ist sowieso klar. Amazon. Die haben aber jetzt eine neue Show namens Licht aus und da führt auch die Spur Pietro Lombardi hin. Und vielleicht der Grund, dass ihr noch nichts davon so richtig gehört habt von Licht aus, kann ja durchaus sein. Ja, wir haben es ja irgendwann mal erwähnt, dass es kommt, aber jetzt auch so an Promo habe ich gar nicht so viel gehört und gesehen. Und es kann sein, dass man vielleicht mit Pietro als obersten Namen ganz schön viel werben wollte und das jetzt vielleicht auch nicht gemacht hat. Stimmt, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil er ist schon, würde ich sagen, der prominenteste Name, der hier dabei ist. Und vielleicht war es echt sehr, sehr viel Pech, was die jetzt hatten, dass Pietro jetzt gerade leider in so einer ganz schlechten Situation ist, wo man ihn vielleicht nicht ganz oben auf so ein Werbeplakat klebt. Aber wer weiß das schon. Naja, Hauptsache Licht aus. Wir haben hier eine Show, in der es darum geht, also die kam auch pünktlich zu Halloween und es ist so alles, ne, von wegen die dunkelste Reality-Show Deutschlands, denn bei Licht aus sehen die KandidatInnen nichts. Sie sind eingesperrt in einem Raum, in einem Haus so und müssen da 6 Tage lang leben und sehen nichts. Also es ist wirklich komplett dunkel, ohne Lichtquelle, komplett dunkel. Du siehst die eigene Hand vor Augen nicht und musst da 6 Tage lang drin auskommen.
Sie kannten den Raum auch nicht mit Licht, also sie wissen nicht, wie der Raum aussieht.
Genau. Es geht los, dass das Licht langsam ausgeht und dann müssen sie sich schon von da an orientieren und müssen dann in diesen Raum erstmal reinfinden und wie du schon sagst, sie kennen den Grundriss nicht und können sich überhaupt nicht orientieren und müssen eigentlich fast jeden Tag sich neu orientieren quasi, weil das Hirn das einfach nicht irgendwie schafft, das sich zu merken. Und die Promis sind folgende Menschen. Gedeon Burkhardt, Gloria Sophie Burkhardt, auch bekannt als die Tochter von Markus Söder. Ja, richtig gehört. So. Janine Michaelsen, Jochen Schropp, Luna Schweiger, Negar Amiri, Pietro Lombardi und Timur Turga. So.
Ja, sehr random.
Ja, also wirklich, ne? Es ist komplett zusammengewürfelt. Es ist aber, glaube ich, so mit Absicht eben nicht so ein klassischer Reality-Cast, sondern man wollte hier schon eher so in die Richtung. Also man merkt auch viele, also jetzt nicht viele, aber viele Parallelen zu LOL, ne, mit den kurzen Folgen, mit den 6 Folgen insgesamt, mit der Kurzweiligkeit und mit so einem ganz einfachen Spielprinzip, ne, bei LOL eben die andere zum Lachen bringen und hier irgendwie alles ist dunkel, du siehst nichts.
Harmonie. Da,
genau.
Das war wie durchatmen. Keiner schreit sich an.
Ja, genau. Es geht hier, und es ist ja auch überschrieben mit das TV-Experiment, ne, von wegen. Und das ist immer so ein bisschen Anzeichen dafür, dass erhöhte Gefahr dafür besteht, dass es scheiße wird und dass es super peinlich wird, muss man sagen. Aber auch, dass man hier so ein bisschen was Neues ausprobiert. Und das ist ja eigentlich mal ganz interessant. Ja, ich gehe jetzt mal ganz offen hier ran. Also Jana, wie fandest du es denn? Du hast alle Folgen geschaut.
Ja, ich habe das war so sehr schön zum nebenher dümpeln lassen, laufen lassen. Und ich muss sagen, ich fand es halt, wie ich gerade schon erwähnt habe, mal ganz schön, dass sich keiner angeschrien hat, keine Streits, die 100-mal sich wiederholen und so weiter. Ich fand es irgendwie ganz witzig und ich muss halt leider sagen, ich habe ja gerade auch, also ich habe ja mein Statement jetzt schon abgegeben zu Pietro als Person, aber da drin fand ich den total witzig, tatsächlich leider. Ich habe ein paar Mal echt gelacht, aber halt so unfreiwillig wieder. Allein schon wieder zum, also der Moderator ist ja Steven Gage. Ja. Und das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Steven, Maschine! So begrüßt er den. Das ist schon so simpel. Und das liebe ich ja auch bei so Reality-Formaten halt diese, das liebe ich eigentlich am meisten, wenn so dumme Sachen da sind, wie so Karten legen oder sowas, wenn so eigentlich witzige Sachen sind. Und da waren so ein paar Sachen, die ich halt echt witzig fand. Und ich muss sagen, die Gloria, die Tochter von Söder, die hat für mich Potenzial fürs Trash-TV. Da sehe ich Potenzial, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, was du da denkst.
Ja, schiebe ich mal noch kurz nach hinten, Gloria. Ich würde einmal noch ganz kurz erklären, Steven Gätjen ist der Moderator. Der begleitet quasi jeden dieser Menschen dabei reinzugehen, ne? Also in das Format reinzugehen. Der begrüßt die kurz im Hellen noch und dann überlässt er sie sozusagen der Dunkelheit und es wird dann dunkel und dann sind sie auf sich alleine gestellt. Und er sitzt parallel in so einer Art Space Shuttle Zentrale, wo er quasi so bullymäßig eben alles beobachtet, gemeinsam mit einer Psychologin. Und das ist auch immer sehr schön, finde ich, wenn so Reality-Formate eine Psychologin im On haben. Also es ist immer so eine sehr, sehr schöne Art der Psychologie. Erstmal fragt man sich immer, was muss passieren, damit eine Psychologin irgendwann am Set von Licht aus sitzt und da so Sachen in die Kamera spricht. Zweitens ist natürlich das Thema Psychologie schon interessant, aber ich würde sagen, es ist auch nicht so die Kernkompetenz, die man braucht, um einzuschätzen, wie es Leuten in der Dunkelheit geht. Also für mich jetzt.
Habe ich auch gedacht.
Also ich denke mir manchmal, warum sitzt da jetzt unbedingt eine Psychologin? Also jemand, der sich mit Optik irgendwie auskennt oder ein Physiker oder was weiß ich. Aber eine Psychologin, okay, also klar, ist es auch irgendwo interessant, ne? Die Gruppendynamik und so. Und auch, ja, das Thema Orientierung wird schon auch irgendwo mit der Psyche zusammenhängen. Aber es ist dann halt so, dass Steven Gätchen die hat dann auch mal so fragt, ey, warum ist es jetzt so, dass die machen dann so auch Challenges, ne? Steven kommt dann jeden Tag einmal rein, da gibt es so eine Challenge und da gibt es dann an Tag 2 gibt es dann irgendwie die Challenge, dass sie auf so einem Balken quasi balancieren müssen und es wird gesagt, dass die in 10 Meter Höhe sind, aber sie sind dann gar nicht wirklich in 10 Meter Höhe, haha. Und dann fragt er sie so, aber warum ist es denn jetzt so, dass man sich da nicht orientieren kann und so?
Und ja, dann wirklich so oft.
Sagt die halt, also ja, weil sich das Auge halt keinen Punkt suchen kann und keine Distanzen einschätzen kann und so. Und dann denkt sie so, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht dein Spezialgebiet. Also das hätte Steven jetzt auch selber sich beantworten können.
Ja, also das fand ich echt auch. Das war ein bisschen unnötig in dem Fall. Ich glaube, das sollte einfach nochmal wissenschaftlicher wirken. Wie so ein Experiment halt.
Ja, hättest du ja auch, aber da hättest du die richtige Disziplin aussuchen können irgendwie. Finde ich. So, und also es wirkt halt gerade so, als hätte Steven einfach nur irgendeinen Menschen neben sich gebraucht, dem er Fragen stellen kann. Und so ein bisschen, ne, dass es ein bisschen Dialog gibt in diesen Szenen irgendwie. Das stimmt. Zum Spielsystem nochmal. Also es sind 6 Tage, 6 Folgen, was ich krass finde. Weil ich finde, dass es überhaupt voll unnötig ist, dass sie da so lang drin sitzen. Also,
das ist
oder?
Wirklich lang, ne?
Also,
ich habe auch gedacht, boah, das ist einfach so eine Woche.
Ja, es ist dann irgendwie Folge 3 und dann wird so thematisiert, die sind da jetzt seit irgendwie 60 Stunden drin. Und ich denke mir so, aber, also, warum eigentlich? Also, weil wir sehen bisher, wir sind in Minute, keine Ahnung, 120 oder so gerade, weil die Folge dauert 30 Minuten. Warum macht ihr das denn so lange für die? Also das wäre voll unnötig. Die zeigen ja 98% dieser Szenen nicht. Also
eben,
das ist ja völlig,
genau. Du siehst ja wirklich fast nichts davon, weil das ist wirklich, also man könnte echt meinen, dass sie das gefailt haben, glaube ich nicht, aber weil es halt so unnötig ist.
Ja. Also wenn das ganze Experiment 3 Tage lang gewesen wäre, dann wäre es auch okay gewesen, für mich zumindest. Also.
Naja. Wirklich, hätte denselben Effekt gehabt, glaube ich.
Wer ist denn im Cast für dich so, also Gloria, ne? Vielleicht, okay, eigentlich haben wir schon beantwortet die Frage. Also Gloria ist tatsächlich interessant, wie sie überhaupt auf die gekommen, also ich habe mir das schon auch nochmal gedacht, ne, dass theoretisch die Tochter von Söder in irgendeiner Art und Weise im TV irgendwann landen sollte. Sie ragt da raus, weil sie eben kein Promi ist, ne? Das kann man jetzt nicht behaupten, dass sie ein Promi wäre.
Nee.
Obwohl sie es halt anders sieht, genau, weil sie halt irgendwie sagt, sie ist auf der Cover der Vogue gewesen in der Türkei und ist wohl Model in den USA irgendwie, aber ist halt auch in Klammern irgendwie, in eckigen Klammern, die Tochter von Söder, so hat sie dann ganz kleinlaut irgendwann in der Begrüßung irgendwann noch gesagt.
Und sie hat es eigentlich auch die ganze Zeit erwähnt, so. Also das war noch nicht mal so, dass sie versucht hat, sich da so davon abzukapseln, fand ich. Die hat den ja also die ganze Zeit erwähnt.
Ja, vor allem dann, als Luna Schweiger kam. Und das war für mich eine der unangenehmsten Szenen, fast schon.
Ja.
Ja. Ja, weil sie dann meint, ja, Luna, also ne, die ist noch nicht mal richtig zur Tür rein. Und sie sieht direkt Luna Schweiger, also sie sieht sie nicht, aber sie spürt dann, Luna ist da und sie begrüßen sich und so. Und dann heißt es direkt, ich führe dich direkt mal rum, Luna, weil wir beide, wir haben ja ein schweres Kreuz zu tragen. Wir beide müssen ja hier aufpassen, was wir sagen, weil unsere Väter werden ja darauf zurückfallen. So. Also, ne,
Man muss sich erinnern, es sind Markus Söder und Til Schweiger.
Ja.
Ich glaube, die schaffen das selbst ganz gut, sich in schlechten Ruf zu bringen.
Man kann sich auch ausmalen, was es da für eine Ansage von Söder an Sie gab wahrscheinlich davor,
ja,
oder?
Ja.
Also, schon ein Unterschied, ne? Also Luna Schweiger wurde von ihrem Vater selbst in die Öffentlichkeit gebracht und ist seit Jahren eine Schauspielerin einfach, die anerkannt ist und hat ja auch andere Filme schon gemacht und so.
Ja.
Und Gloria Sophie Burkhardt halt nicht. Also bei ihr ist es halt ein bisschen anders, dass sie jetzt nicht direkt von ihrem Vater da in die Öffentlichkeit gebracht ist, sondern es war sie schon sehr gut selbst, ne? Die sich so positioniert hat, dass sie hier eingeladen wird und jetzt auch hier mitmacht. Und ja, man sieht ganz deutlich, dass Markus Söder da schon davor mal gesagt hat, Gloria, pass mal auf, was du da drin sagst. Also, weil mein Vater ist nicht irgendwie so ein Weißweintrinker auf Mallorca, sondern der ist ja hier Ministerpräsident.
Ja, die hat ja dann auch später irgendwie, also die hat sich ja voll auf die fixiert dann auch.
Andere Leute im Cast, die natürlich irgendwie spannend sind, Jochen Schropp, ne, ist jetzt zum ersten Mal hier so Teilnehmer in so einem Reality-Format, nachdem er ja Promi Big Brother moderiert und er kommt auch mit der Ansage rein von wegen, jedes Jahr werde ich gefragt, würde ich jemals ins Promi Big Brother Haus ziehen und sage immer nein, würde ich nicht machen, aber hier, das war so spannend, das Experiment, deswegen habe ich gesagt ja und ich finde, er macht einen sympathischen Eindruck da drin, das kann man nicht jetzt groß anders sagen, glaube ich. Ne?
Macht er besser als zu moderieren.
Oh, das hast du jetzt gesagt.
Sorry, nichts gegen ihn. Ich finde den sehr sympathisch, aber ich halte es nicht aus. Bei Promi Big Brother wirklich nicht.
Ich gehe mal weiter zu Janine Michaelsen, Nega Amiri, ne, auch dabei. Gut, dass sie dabei sind. Drücken dem Ganzen jetzt nicht unbedingt so einen eigenen Stempel auf, würde ich jetzt mal behaupten.
Also Janine ist überhaupt nicht, als wäre, ich habe irgendwann vergessen, dass sie dabei ist.
Ja, ja.
Die habe ich dann irgendwann mal wieder gesehen bei einer Challenge. War so, stimmt, hat die irgendwas Relevantes gesagt oder gemacht? Irgendwie nicht.
Ja. Timur Turga ist noch spannend, ne? Den kennen jetzt auch vielleicht nicht so viele. Ist Stand-Up-Comedian und ist nahezu erblindet, ne? Was natürlich spannend ist, weil der hier als fast blinder oder sehbehinderter Mensch teilnimmt und natürlich, man denkt jetzt, der hat einen Vorteil oder es ist auf jeden Fall ein spannendes Element, ne? Also wie fand unterscheidet sich seine Experience zu dem der anderen?
Das fand ich echt nochmal eine gute Idee, so ein bisschen den da hinzuschicken.
Man nimmt natürlich auch so ein bisschen Kritik vorweg, ne? Weil man kann sagen, okay, ihr nehmt jetzt irgendwie gut bezahlte Promis und macht ein Spiel daraus, dass sie quasi blind sind, ne? Ja, mit der ganzen Herangehensweise, von wegen, da sitzt eine Psychologin, da ist jemand sogar dabei, der sehbehindert ist und wir machen daraus so eine Art Vergleichsexperiment und sowas, ne, kann man sagen, haben sie es ganz gut hingekriegt. Also man hat jetzt auch nicht unbedingt ein komisches Gefühl dabei, wenn man das anschaut. Also ich finde auch, dass es sich, auch weil der wirklich auch sympathisch ist, ne, Timur Turga und der Rest.
Ich fand den auch richtig cool, irgendwie, so auch von der Art her, der war auch echt witzig, fand ich.
Ja.
Und auch nicht so zurückhaltend oder so, weil er jetzt einer von denen war, die jetzt nicht so krass bekannt waren. Finde ich cool.
Bleibt aber noch irgendwie so unser großes Urteil, weil ein Grund, warum ich das Format ja auch in den letzten Wochen so ein bisschen hervorgehoben habe, irgendwann mal war ja, dass ich ja insgeheim dann doch warte auf den großen Nachfolger der Nicht-Einschlafen-Sendung, ne, bei ProSieben, als es verboten war, für die Promis einzuschlafen. Paula Lambert unter anderem, die dabei war, die auch sehr sauer war und irgendwann die Sendung verlassen hat dann. ist ja meine große Lieblingssendung, ne? Die Nicht-Einschlafen-Sendung bei ProSieben, damals 2020.
Aber das kann man ja also schlecht nachahmen, weil da ja auch viel mitspielt, wenn du nicht schläfst und dann aggressiv wirst dadurch.
Ja, aber es hat schon auch sehr viel dazu beigetragen, dass die Sendung an sich wirklich katastrophal schlecht war und alle aggressiv wurden, dass es sich so ewig gezogen hat und dass der Moderator langweilig war und nervig war und die Spiele scheiße waren und sinnlos waren und überhaupt es gar nicht um dieses Experiment ging. Naja, aber das ein andermal, aber
das hast du also, jetzt nicht damit gefunden, schätze ich mal.
War es sozusagen ähnlich kultig wie das oder war es einfach eine gute Sendung? Was sagst du?
Oh, ich finde beides nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, eine gute Sendung. Das war halt so relativ simpel gehalten. Wie gesagt, ich fand es ganz gut, weil es einfach mal angenehm war, weil ich die Gruppendynamik ganz cool fand. Aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, das war eine gute Sendung. Dafür war das dann doch ein bisschen zu simpel, fand ich. Und jetzt nicht so krass aufgebaut. Aber trashig war es jetzt auch nicht. Ich würde jetzt nicht hingehen und das jedem empfehlen, so guckt es unbedingt. Aber ich habe es ja, wie gesagt, in einem Rutsch durchgeguckt, weil ich es einfach so zum Nebenbei gucken ganz cool fand. So, das war es aber dann auch irgendwie.
Ja, mir geht es ähnlich. Also ich glaube, ich finde es sogar vielleicht ein bisschen besser als du sogar noch. Also ich war positiv überrascht, weil meine Erwartungen halt auch on the floor waren. Also
Ja,
ich habe halt
okay.
nicht einschlafen erwartet und fand das wirklich kurzweilig einigermaßen. Also ich habe es auch
Ja,
gerne
das
geguckt,
stimmt.
das war
Das
einfach zu
stimmt.
gucken. Und ich empfehle jedem doch in die erste Folge reinzuschauen, weil dieses Kennenlernen des Raumes schon ziemlich witzig ist, ehrlich
Ja,
gesagt.
das stimmt.
Wie die Promis da reinkommen, wie sie den Raum kennenlernen, zu was für Verwirrungen das führt, die man jetzt
Das
auch nicht
Bett
so gar nicht
suchen.
kommen sieht. Genau,
Wie
das Bett suchen, immer wieder alles vergessen. Dann irgendwie hier, ich habe einen neuen Raum entdeckt, irgendwie. Dann essen auch zum ersten Mal in vollkommener Dunkelheit, aufs Klo gehen, das richtige Klo finden. Also es sind schon so ein paar Sachen, die wirklich man nicht so direkt im Kopf hat, wenn man an diese Show denkt, glaube ich. Aber so ganz alltägliche Challenges werden halt sehr, sehr, sehr schwer. Es passieren so ein paar lustige Sachen. Also ich empfehle jedem die erste Folge, weil die wirklich gut ist. Dann hat man es irgendwann gecheckt, so als ZuschauerIn, so und man.
6 Tage durch.
Genau, und man selber denkt so, ja, ach gut, sind ja nur noch 1,5 Stunden. Man vergisst aber, dass die halt 6 Tage da drin sitzen.
Das ist so eine Challenge, wenn ich es mir ausruhen könnte. Das würde ich mal gerne mit dem FFA-Cast in dieses Studio in totaler Dunkelheit
Ja,
sechs
aber
Tage
wirklich,
lang.
ne? Also dieses Experiment würde ich auch gerne mal machen. Also dieses vollkommene Dunkelheit und was
Ja.
macht es mit dir? Finde ich
Ja,
spannend, aber.
entweder hätte ich direkt eine Panikattacke oder ich fände es dann irgendwie ganz entspannt. Es kann beides sein.
Also ich finde ja, das provoziert unglaublich lustige Bilder, ne? Also im Prinzip ist es ja auch eine
Ja,
Schwarz-Weiß-Sendung
stimmt.
gewissermaßen, weil man sieht die ganze Zeit, also diese Nachtsichtkamera, und man sieht die ganze Zeit
Ja.
Schwarz-Weiß. Und was halt passiert ist, dass man ständig so leere Blicke und tote Augen von Menschen sieht, weil die natürlich irgendwie so hilflos in der Gegend rumschauen. Also ich finde, das sieht ja ein bisschen spooky aus, wenn die da immer
Ja.
so leer in der Gegend rumschauen, mit ihren riesigen Pupillen, ne? Weil.
Ja, Pietro fand ich besonders gruselig. Der hat die Augen noch so aufgerissen
Ja.
dabei.
Ja. Mit seiner Kappe dann immer noch, wie so ein kleiner Junge, immer so. Schaut er so durch die
Ja.
Gegend. Und die haben ja auch gesetzte Interviews, ne? Das sind ja so klassische
Ja.
Interviewsequenzen und die auch in vollkommener Dunkelheit stattfinden.
Ja.
Und das ist schon geil. Also irgendwie, es ist lustig. Also es ist wirklich so, die erste Hälfte fast schon ist ziemlich lustig, wenn man auch die ersten Challenges hat und so weiter. Die zweite Hälfte dann wiederholt sich so ein bisschen und es gibt dann irgendwann, ausgehend von diesen Challenges, dann eine Belohnung, dass du für kurze Zeit in den Lichtraum darfst. Also die GewinnerInnen des Spiels dürfen in den Lichtraum. Sie dürfen also kurz in einen beleuchteten Raum. Und das ist auch beim ersten Mal spannend und dann fragt man sich, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Weil, keine Ahnung.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen öde. Also
Ja.
wenn schon, denn schon.
Ja, genau. Es fehlt der Sendung so ein richtiger Spannungsaufbau oder irgendwas, worauf es zuläuft oder irgendeine Spannungskurve, irgendwas, was da noch kommt, irgendwas Überraschendes. Also es läuft dann so zu Ende und das Experiment ist dann irgendwann vorbei, aber so ein richtiges Finale, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie nichts,
Ja, aber
das hat mich nicht so dran gehalten.
Der große Star war für mich Pietros Besen tatsächlich. Wollte ich noch mal rausheben. Und als
Ja.
er den verloren hat, das war nicht
Ja,
cool.
überhaupt, ne, muss man kurz sagen, die dürfen so Luxusgegenstände mitnehmen quasi. Und Pietro hat ein Besen dabei, ein Handbesen.
Von so einem Kehrblech.
Ja. Er hat es dann versucht zu erklären. Ich habe es nicht. Also, er wollte sich damit
Damit er
quasi.
sich nicht den Kopf stößt, sondern den Besen. Aber
Ja.
den Sinn habe ich auch noch nicht verstanden,
Ja.
tatsächlich.
Doch, Luna Schweiger.
Doch, Luna.
Ja. Luna Schweiger hat ein Bild von ihrem Vater dabei.
Finde ich auch so gut, weil sie sieht es halt nicht mal.
Ja.
Das ist so unnötig. Also, das ist wirklich, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein.
Das kann auch nicht, wirklich nicht wahr sein. Also das muss ja ein Gag sein eigentlich. Und das muss ja irgendwie, das kann ja nicht sein.
Oh, Dennis.
Ja, Licht aus, würde ich sagen, oder? Also wir haben eigentlich...
Ja, bei mir ist auch Licht aus gleich.
Naja, ich glaube, wir haben verstanden, wie wir dazu stehen. Ich würde es darf durchaus nochmal geben, wenn nochmal so ein Cast bereit ist dazu. Vielleicht nächstes Mal 12 Stunden. Ja, das finde
ich
halt,
es steht und fällt mit dem Cast. Also den fand ich jetzt gut gewählt hier. Aber das kann auch super langweilig werden, wenn das nicht so gut gecastet ist.
Ja, also es waren jetzt auch so Nullnummern dabei, ne, wo ich jetzt sage, die habe ich gar nicht wahrgenommen so richtig.
Nullnummern?
Oh. Nein, also so, keine Ahnung, so Janine hat mir jetzt wenig gegeben. Nega Amiri hat mir wenig gegeben. Gideon hat einmal kurz erzählt, dass er in so einer Triple-Beziehung lebt, also mit zwei Frauen in einer Beziehung ist. Das fand ich spannend, aber ansonsten hat der auch nichts gemacht. Ich dachte kurzzeitig, das ist Sky Dumont, ist es aber gar nicht. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, man kann es glaube ich noch ein bisschen besser casten, aber so, wenn man dieses Promi-Level hält und nochmal dieses Experiment mit ein paar Überraschungen, ich glaube, es muss dann schon sehr anders sein, der Raum muss anders sein, man muss vielleicht den Raum mehr ändern währenddessen nochmal, als da irgendwie so Balken hinzupacken, damit sie sich den Kopf stoßen, also so, ne?
Das war echt ein bisschen, oder irgendwas von der Decke immer da runter, aber ja, ich glaube auch, dass man das irgendwie...
Man kann es noch ein bisschen, Beispiel, muss noch ein bisschen Kreativität rein, aber was ich gut fand übrigens, der Schnitt war ziemlich gut, also überhaupt, ne, kurzweilig, aber man hat auch gemerkt, es waren Leute da am Schnitt, die Reality checken, also so ganz viele Reaction-Shots und so weiter, waren so klassisch Reality-mäßig geschnitten und das hat mir sehr gut gefallen, weil das sind so normalerweise Sachen, die so TV-Experimente immer dann falsch machen, weil sie irgendwie denken, sie sind viel besser als alle anderen Reality-Shows und sie müssen das nicht machen, aber sie haben es ganz gut gemacht hier, ja.
Ja, stimmt.
Also, das war Licht aus und jetzt gehen wir weiter zum nächsten TV-Experiment. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu Menschen, die wir beim ProSiebenSat.1-Fest im Sommer gesehen haben, also ich zumindest, nämlich zu Dr. Rick und Dr. Nick. Die waren nämlich da, ja. Dr. Rick und Dr. Nick waren anwesend beim großen Sat.1 ProSieben-Sommerfest, für den wir
ich
auch da waren.
Ich habe schon gedacht, du hast so dickere Lippen irgendwie. Ich
ja,
habe mich schon gewundert.
Tatsächlich, genau. Ja, die haben nämlich jetzt eine Sendung bei Join und die heißt Dr. Rick und Dr. Nick, in der die beiden ihre Beauty-Firma, so ihr Startup, ne, wie heißt es irgendwie, Aesthetify, glaube ich, heißt es.
Ich weiß
und
es nicht mehr.
Das ist so, ne, das ist so eine, also soll ganz groß werden und sie wollen ganz groß expandieren mit ihrem chirurgischen Betrieb. Dieser Laden, um den es hier jetzt aber vor allem geht in der ersten Staffel, steht in Düsseldorf, wird betrieben eben von Dr. Rick und Dr. Nick. Das sind zwei Leute, zwei Männer, die so, weiß ich nicht, Anfang 30 sind, glaube ich, die sich seit dem Studium oder sogar noch früher kennen und gemeinsam eben die schönheitschirurgische, das Studium gemacht haben, keine Fachärzte danach, glaube ich, wurden, sondern direkt quasi gesagt haben, sie machen sich selbstständig, wir werden die neuen Stars am Schönheitschirurgie-Himmel. Die sind eben kultig. Ich habe die ja, weil ich war bei ProSiebenFest so, dass ich dachte, irgendwoher kenne ich diese Leute, weil damals, die Sendung war ja noch nicht mal angekündigt, ne? Zu dem Zeit, wo wir sie zum ersten Mal gesehen haben. So, die waren aber von Anfang an da, die waren vor uns da und ich dachte, die arbeiten irgendwie bei ProSieben. Keine Ahnung, ich konnte die nicht verorten. Dann
aber hast du
wurde,
mit denen gesprochen?
Nee, gar nicht, auch nicht, gar nicht. Weil die hatten aber auch immer ein großes Kamerateam dabei und ich glaube nämlich, dass die Folge vom ProSiebenSat.1-Fest noch kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein TAF-Dreh war oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass die...
Hast du da im Hintergrund, meinst du?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die waren auf diesem Fest und haben, zumindest war das Gerücht an dem Abend, dass die halt live auch Leute da hinten botoxen auf dieser Party. Weil die standen da hinten... Weil die standen da hinten bei der Bar, falls du dich erinnerst. Nicht innen bei der Bar, sondern außen bei der Bar. So.
Außen?
Die standen nämlich die ganze Zeit da hinten. Außen bei der Bar, ganz hinten. Und da standen sie mit so einem Kamerateam und haben anscheinend so Promis so ein bisschen gespritzt, die wollten. So.
Echt?
Und ja, und ich dachte die ganze Zeit, es war so ein TAF-Dreh oder sowas. Aber vielleicht war es ja gar nicht.
Aber hättest du das gemacht, wenn du dadurch die Chance bekommen hättest, dass du im Fernsehen stattfindest,
Dennis. Hätte ich das gewusst, ja. Dann das wäre auf jeden Fall.
Wie famegeil bist du wirklich?
Drüber nachgedacht, ja. Die lassen sich auf Schritt und Tritt verfolgen quasi beim Aufbau ihres Geschäfts, bei Besuchen von mehr oder weniger Promis, so bei Reality Stars in ihrer Klinik. Aber um die Story kurz zu Ende zu bringen, ich habe mir gedacht, ich kenne die. Dann haben sie ja, dann waren wir in diesem Kino, dann wurde ja so das Programm vorgestellt und sie kamen auf die Bühne und haben dann eben schon Szenen aus dieser Doku gezeigt. Ne, und haben gesagt, ey, das kommt jetzt bald und haben noch kurz hier Rede und Antwort gestanden. So, und dann habe ich sie auch erkannt, weil ich wusste, dass Matthias Mangiapane, bevor er damals ins Promi Big Brother Haus war, im Frühstücksfernsehen war und dann lief ein Beitrag, wie Matthias sich hat aufspritzen lassen von Dr. Rick und Dr. Nick. So, und daher kannte ich die nämlich.
Da hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Irgendwie, ja, das macht Sinn.
Genau, so, das ist die volle Geschichte. Ich kannte die dann irgendwie schon und die sind seit langem schon so im Reality-Bereich aktiv so und haben einige Kunden in dem Bereich eben und deswegen könnte man die eben auch als Reality-Fan so ein bisschen kennen. So, und jetzt haben die eben diese Join-Sendung und du hast eine Folge gesehen, ich habe vier gesehen davon. Mhm. Und was sagst du? Wie gefällt es dir?
Also ich habe das Gefühl, also ich glaube, dass du das nämlich ganz gut fandest, aber mich hat das, also ich meine, glaube ich, weiß ich nicht, es ist nichts für mich, glaube ich, Dennis, das war mir alles, für mich diese Welt, ich glaube, es liegt einfach an der Welt, das ist für mich, also die wirken wie eine Sekte teilweise da und dieser Dr. Rick und Dr. Nick, die sind mir auch so unsympathisch. Ich finde die auch, also wirklich.
Wen findest du besser?
Wer ist noch? Also der eine hat ja, ich kann ihn nur auseinanderhalten, weil der eine hat eine Freundin und der andere nicht.
Genau,
weil die Freundin auch, ja.
Dr. Nick hat eine Freundin und Dr. Rick ist der größere, muskulösere, braunhaarige.
Ja, genau. Weiß ich jetzt gar nicht.
Die, du musst die
sind beide so gefühlt dieselbe Person auch irgendwo in meinem Kopf.
Nee. Ah, okay, nee, aber vielleicht.
Da habe ich vielleicht auch 1. zu wenig gesehen, ne?
Ja, okay,
das kann
genau.
sein. Das kann wirklich sein. Deswegen kann ich mir jetzt auch kein krasses Urteil über die, möchte ich mir jetzt auch kein Urteil über die Sendung bilden. Vielleicht wird die noch witziger. Aber so, ich glaube, diese ganze Welt von Schönheits soll jeder machen, wie er möchte, um Gottes Willen. Aber irgendwie ist das ja doch so wie so ein Kult da. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also es fängt ja an mit so einer Rede, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, die allererste Szene, mit so, ne, wie die so eine Rede vor ihren MitarbeiterInnen halten.
Ja, da hatte ich schon Gänsehaut. Da war es schon, halb vorbei.
Wirklich. Ja, das ist halt so ein helles, ne, Büro da in Düsseldorf, mitten in der Innenstadt, an der Köhe. Das sind halt alles Leute, die bei denen arbeiten, die denen halt komplett die Speichel lecken, so.
Ja.
Ne? Also die wollen ja, es ist ja offensichtlich, was die Sendung machen will, die wollen ja so ein bisschen das deutsche Selling Sunset sein, von der ganzen Machart, von der Art und Weise, wie sie quasi dieses Büro aufbauen als Zentrum des Ganzen, wo nicht nur Dr. Rick und Dr. Nick natürlich, sondern auch der Rest der Crew irgendwie so ein Character ist.
Ja.
Und das ist der Punkt, der gar nicht funktioniert. So. Das ist schon absurd, wie lange teilweise die Szenen sind von der Frau an der Rezeption und wie die dann da stundenlang irgendwelche Gespräche führen und das ist so arschlangweilig, wen die eine auf Tinder datet und ich habe bei Anni mehrfach, als wir das geschaut haben, den Moment gehabt, wo ich zu Anni gesagt habe, wir checken es jetzt, wir verstehen jetzt, was ihr sagen wolltet. Warum geht diese Szene dreifach so lang, wie sie sein müsste? Also warum ist es so? Das ist wirklich viel zu lahmarschig geschnitten.
Ich glaube auch, das war eins der Probleme, die Folgen sind relativ lang, aber sie fühlen sich auch lang an.
So. Genau, weil es eben diese komischen Pausen gibt und wirklich so, wo dann Tempo rausgenommen wird und man versteht nicht, warum eigentlich, weil das ist halt bei Selling Sunset völlig anders. Ne? Da ist halt eben, da sind es halt auch interessantere Charaktere. Sorry, aber ich muss nicht mit dem Liebesleben der Rezeptionistin, muss ich nicht mitfiebern. Es ist alles gut, wenn wir nur Dr. Rick und Dr. Nick machen. Wir müssen nicht das komplette Büro. Wir müssen das nicht alles kennenlernen. So. Es ist okay, wenn die nicht so spannend sind. Also Also man hat ja selbst Probleme mit der Frau oder der, genau, ich glaube, es ist die Frau von Dr. Nick. Dass die so ein großer Bestandteil ist der Sendung, versteht auch kein Mensch, ja. Weil die ultra langweilig ist auch.
Ja, die fand ich auch irgendwie, oh, das hat mich auch nicht interessiert.
Ja, das ist so eine voll aufgespritzte Frau, die auch so ein bisschen älter ist als er, ne, und ja,
aber
so eine
nicht
ganz
so alt, wie ich dachte. Und
dann genau, sagt sie, nicht also, so.
Da merkt man, die haben diese Botox-Blindness einfach.
Ja, ja.
Ja, ich habe so früh angefangen, ich werde keine Falten. Und sie sieht ja aber schon aus, wirklich.
Ja, sie spricht als wäre sie 40. Auch. Sie spricht auch, als wäre sie 40, weil sie dann ganz. Ja. Ne, sie hat keine Emotionen mehr im Gesicht, aber auch keine in der Stimme, komischerweise.
Ja, ja,
und,
ja.
Und das ist wirklich eine Person, die mir überhaupt gar nichts gibt. So.
Nee, und auch da, mach wie du möchtest, ne? Kannst so viel Botox haben, ja, wie du willst. Aber wenn du dann so sprichst, ja, ich werde keine, wenn du dich so über die anderen, ja, Leute stellst, dann bewerte ich das und, ja, sehe, dass das nicht stimmt.
Ja. Das alles funktioniert nicht so richtig, aber ich glaube, das ist eine Sache, die sich noch in den Griff kriegen lässt. Die Promi-Besuche und überhaupt Besuche in der Klinik funktionieren. Ich glaube, in Folge 1 gibt es ja einen Besuch von einer Frau, die nicht prominent ist. Die aber, mhm, ne, die Frau mit dem Unfall, wenn du dich erinnerst.
Ja, ja, da fand ich so ein bisschen witzig die Art von, ich weiß nicht mehr, welcher Doktor das war. Ich glaube, beide waren da bei ihr. Wie stumpf die ausgefragt haben zu diesem Unfall. Das fand ich schon wieder ein bisschen witzig, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann, als du da lagst, hast du direkt gemerkt, oh, Arm ab.
Ja, also die Frau, die Frau hat ihren Arm verloren, ne, und hat so eine Prothese dran. Auch eine Art von Prothese, die ich ehrlicherweise noch nie gesehen habe. Also,
nee, ich
weiß nicht, wie es
dir
geht. Ich habe was gelernt durch die Sendung. Also nicht nur zum Thema Botox, sondern auch Armprothesen, die sich mit Hilfe von irgendwie dem Brustmuskel oder so, mhm, steuern lassen. Und dann ist es wie so ein Transformers-Arm quasi, der so, ja, bewegt werden kann durch so Muskel. Also wirklich krass, ne?
Genau. Und wenn du beide anspannst, dann bist du bei, ja, den Fingern. Also echt krass,
ja,
irgendwie.
Ja. Und die hat halt dann auch noch so, die hat den Motorradunfall, ne, und die hatte so auch noch Verletzungen an den Beinen und so noch so einzelne, ja, Narben quasi. Und die wollte sie quasi behandeln lassen. Und ich finde schon, dass man in so einer Doku, die hat das Potenzial dazu, dieses Thema Schönheitschirurgie auch so ein bisschen eben von der Seite zu betrachten, ne, dass es eben nicht nur ist, Star XY lässt sich aufspritzen, lässt sich, ne, Fett absaugen, bla bla bla, sondern es hilft ja wirklich Menschen, die unverschuldet, mhm, in irgendwas geraten sind. Gibt dann auch nochmal, ja, den Fall, der wirklich auch krass ist, oder nicht krass so vergleichbar wie der Motorradunfall, sondern da kommt dann irgendwann eine Mutter mit ihrer Tochter hin. Die Tochter ist 16 oder 17 und, mhm, muss dann quasi unterschreiben, dass die Tochter jetzt eben behandelt werden darf, weil das darf sie natürlich nicht unter 18, weil sie halt gemobbt wird für ihre Nase. Die Nase, oh, sieht
so
fein aus, ne? So, die ist nicht, überhaupt nicht hässlich oder sowas.
Das ist auch eine komische Art, damit dann,
ja,
als Mutter umzugehen, weiß ich nicht.
Ja, also es wirkte alles irgendwie ganz okay so, wie die miteinander umgegangen sind. Aber da fand ich auch tatsächlich, das war eben nicht so hölzern, wie jetzt diese Szene mit dem Motorradunfall, wie sie da quasi die ausgefragt haben, sondern da fand ich tatsächlich, ich glaube, Dr. Nick war es, Dr. Nick ganz cool im Gespräch auch, also, und man hat schon das Gefühl, dass die natürlich auch Leuten helfen, es wäre auch blöd, wenn nicht, so, aber
ja, ja.
Ich finde, man bekommt schon so ein bisschen, und das ist jetzt, ne, auf einem ganz, ganz geringem Niveau, aber trotzdem so ein bisschen auch ein Bild von Schönheitschirurgie, was ein bisschen über was lässt Eva Benetato bei sich machen, hinausgeht.
Ja, das stimmt. Das hat man, also auch ich persönlich nicht so auf dem Schirm. Also klar, macht es irgendwie Sinn, dass die auch sowas machen, so, und Menschen helfen, aber man hat halt wirklich immer erst so Leute im Kopf wie die Frau von dem Doktor,
ja,
Nick Rick. Weiß die auch noch was gleich? Was ist das denn?
Ja.
Mann.
Dr. Rick heißt irgendwie Henrik, haben wir dann irgendwie nachgeschaut übrigens. Also,
okay.
Ja. Hast du denn diese, ja, also wie viel, ich weiß nicht mehr, wie viel von so der Background-Story von beiden oder vor allem von Dr. Rick, muss man sagen, ist in Folge 1 schon drin?
Boah, ich glaube nicht so viel.
Also dieser Typ ist wirklich, also für mich muss Dr. Rick wirklich in irgendein Format auch nochmal so rein, weil der ein so komischer Typ ist, finde ich.
Ist das der im Internat dann war, weil er sich nicht genommen hat oder so?
Das ist mal diese ganze Background-Story. Also der kommt aus einem scheinbar extrem reichen Elternhaus, wurde ins Internat gebracht, hat da dauernd randaliert oder keine Ahnung, war so ein Problemkind auf jeden Fall im Internat, was ihm schon komplett bezahlt wurde. Danach wurde er in der Praxis irgendwie von der Mutter oder so, hat er dann irgendwie da Praktikum, bla bla bla, und dann wurde er an eine Privatuni gebracht, hat da Medizin irgendwie studiert und wie gesagt noch nie so richtig quasi woanders gearbeitet als in der Praxis der Mutter. Und also klar musst du dann irgendwie Praktikum im Rahmen vom Studium machen und so weiter, das hat er dann schon irgendwie im Krankenhaus mal gemacht, da hat er glaube ich auch unter anderem Dr. Nick kennengelernt. Naja, auf jeden Fall, diese ganze Hintergrundgeschichte ist so ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise so ein bisschen weiß man schon sehr genau, wie man ihn einordnen soll, aber das komplette Thema Work-Life-Balance bei ihm ist ein Riesending, weil da gibt es mehrfach halt die Szenen, ne? Nick hat ja seine Frau und hat irgendwie, ist auch nicht so, also jetzt nicht so, also der ist schon auch sehr trainiert, aber nicht so krank trainiert wie Dr. Rick, ne? Also Rick ist schon ultra definiert und ist halt wirklich so Ken-mäßig, Waschbrettbauch und alles Mögliche. Aber das kommt halt daher, dass Dr. Rick absolut gar kein Leben hat. Dieser Mensch hat kein Privatleben und der liebt es halt. Es gibt da die Szene, war das schon bei dir in Folge 1, als wir nach Hause gehen zu Dr. Rick?
Ja, wollte ich gerade sagen, dass der die Wohnung überhaupt nicht eingerichtet hat. Da steht einfach nichts drin. Und er macht es bewusst nicht, damit er mehr arbeitet und nicht halt zu Hause irgendwie ist.
Mit der Begründung, ich will es nicht quasi wohnlich zu Hause haben, weil ich gar nicht zu Hause sein will. Es ist gerade einfach kein Faktor in meinem Leben, dass ich zu Hause meine Wohnung einrichte. Es soll hier nicht schön aussehen, weil gerade alles auf Arbeit ist und ich muss jeden Moment arbeiten. Hat ja auch gar keinen Wert, wenn ich jetzt gerade nicht arbeite und so. Also so völlig toxisch und so völlig.
Der Anti-Drinni für mich, ehrlich gesagt. Das ist das Gegenteil von mir einfach auf allen Ebenen.
Ja, einfach so ein Roboter-Mensch, ne, der wirklich nur dafür lebt, Menschen da zu spritzen und Geld zu verdienen und reich zu werden und bla 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 und Statussymbole und das und das. Und dann gibt es ja in Folge 2 und 3 so Eva Benetato, die immer ein größerer Faktor wird, die dann nur so als Gast da in die Stube da kommt und da behandelt wird. Und dann aber komischerweise auch so sich sehr gut versteht mit Dr. Rick und dann gibt es ein Date mit Eva. Dr. Rick lernt Eva kennen. Ja. Okay, und das ist halt auch so ultra peinlich, weil man halt merkt, Eva macht es halt, weil sie mal wieder vorkommen kann irgendwo. Und Dr. Rick macht es halt, weil man ihn irgendwie menschlicher bekommen muss, den Typen, weil der halt absolut nichts hergibt sonst. Und dann sitzen sie in so einer Bar und dann geht es halt auch so darum, ey, ich bin immer straight und ich sag halt immer ganz ehrlich so und eine Frau muss das und das für mich können und hier und Eva so beschwipst daneben und will einfach nur ihre nächste Botox-Spritze ein bisschen billiger haben, so nach dem Motto.
Vielleicht muss ich das doch noch gucken. Und ich möchte auch gerade jetzt mich entschuldigen und revidieren, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke und das höre, die sind doch nicht die gleiche Person. Der andere hat ja immer eine Freundin und noch gefühlt eher, wirkt ein bisschen menschlicher, das stimmt schon.
Ja, also ich finde, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Dr. Nick so ein bisschen mitgezogen wird von Dr. Rick, also dass Nick gerne mal irgendwie so, ey, aber Rick, ich will auch mal gerne mit meinen Freunden ein Fußballspiel gucken, nee, wir machen jetzt hier die nächste Spritze fertig. Also so, ne, dass er so gerne mal so ein bisschen mehr Freiraum hätte, aber dass er ihn halt so, so durchzieht da irgendwie und wir müssen unbedingt nach Zürich und dann müssen wir noch nach Berlin und nach München und nach Dubai, wir gehören nach Dubai und so weiter, die expandieren und wir müssen uns da und dann bauen sie jetzt gerade eine zweite Klinik da in Düsseldorf auf und dann müssen sie Doktoren einstellen, weil ne, sie können sich ja nicht zerreißen und bla bla bla. Und unfassbare Business Guys, so. Aber ich habe das Gefühl, Nick würde es ganz gerne auch mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Aber Roboter Rick ist halt.
Boah, die Namen, Mann. Was soll das denn? Dr. Rick und Dr. Nick. Ja. Das ist wirklich wie so ein Cartoon.
Schau mal weiter. Ich glaube, du könntest da noch was draus ziehen. Also ich glaube, es würde dir sogar gefallen noch.
Okay, das kann sogar, also es klang jetzt auch schon echt interessant, also, oder witzig.
Also es kommt noch Chris, der Ex von Eva, kommt auch noch dazu irgendwann. Mhm. Hier Anushka Renzi hat man ja auch schon nochmal gesehen. Die wird auch nochmal einen Auftritt haben. Also es ist noch einiges geboten und ich hoffe, dass die Folge von der Pro7-Sat1-Feier noch kommt. Also ich hoffe, dass das dafür gedreht wurde. So.
Ja, das hoffe ich jetzt aber auch. Also ja. Sollte das kommen, dann bitte direkt Bescheid sagen.
Wir hoffen es alle.
Ich würde gern Anni und Selma und dich im Hintergrund stehen sehen.
Ja. Na gut, dann noch ganz kurz zum neuen Panel von Wer schiebt mir die Show? Ist ja seit mittlerweile jetzt dann 9 Staffeln, muss man sich auch mal vorstellen, so dass wir hier immer das aktuelle Panel durchgeben. Folgende Menschen sind im Panel: Teddy Teclebran, Heike Makatsch und Ray Garvey.
Also, ich muss natürlich erstmal wieder bei Ray Garvey. Das hat man auch alles gesehen. Also, ich habe auf meiner Twitter-Timeline Ernüchterung wahrgenommen und bestätige das so ein bisschen, weil Teddy ist natürlich cool, aber. Der war ja schon da, wo ich mich frage, hat man da nicht irgendwie ein anderes so? Das ist ja eigentlich ein Format, was gut läuft und auch so ganz gut angesehen ist. Frage ich mich halt wirklich, warum man da niemand anderes gefunden hat. Und der Rest ist irgendwie so, holt mich jetzt nicht so ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denkst du denn?
Ja, also ich glaube, die Antwort, warum Teddy dabei ist einfach, weil er damals nicht die Show gewonnen hat und man das, glaube ich, noch garantieren will, weil man denkt, wenn Teddy die Show gewinnt, dann ist es so witzig. Ich glaube auch, weil die Chemie zwischen Teddy und Joko einfach gut war und ist so. Also, und du wahrscheinlich so jemanden in der Staffel noch gebraucht hast. Also ich bin jetzt nicht, ich finde es auch jetzt nicht kreativ, aber ich finde es jetzt nicht ganz schlimm, dass er jetzt dabei ist, weil Teddy ist immer cool und wie gesagt.
Ich finde ihn logischer als so Ray Garvey oder so. Es ist so ein bisschen, als wäre das so eine The Voice-Jury, habe ich mir direkt gedacht. Oder so Masked Singer-mäßig.
Heike Makatsch ist voll sympathisch. Sie ist jetzt niemand, der vom Namen her, glaube ich, so zieht einfach. So, wo man sagt, geil, Heike Makatsch ist dabei.
Falsches Format irgendwie, habe ich das
Die
Gefühl.
Kann sich über so eine Staffel entpuppen als so der Hidden Champion oder so. Das ist in Ordnung, glaube ich. Ich glaube nur, der Name Ray Garvey, den verstehe ich wirklich nicht. Also,
genauso
weder,
wenig, wie ich seine Frisur verstehe. Ich muss es jetzt leider nochmal einwerfen.
Das ist sein Mallet. Also,
Ray, bitte, bitte mach's nicht mehr. Das ist nix.
Ich will weder seine Sendung sehen, ne, also wenn er gewinnt. Ich kenne die Chemie, die er mit anderen Leuten hat, zu Genüge, weil also es wird dieses. Das ist ja das Ding bei The Voice, da geht es ja die ganze Zeit nur um Chemie unter den Judges und was anderes wird es hier auch nicht sein, ehrlicherweise. Ja. Dann haben wir ihn bei The Masked Singer ganz, ganz lange gesehen in so einer ähnlichen Situation. Ich weiß nicht, was mir das noch geben soll, ehrlich gesagt, aber ey, vielleicht bringt es irgendwas. Ich meine, der wird vielleicht gar nicht so schlecht sein, weil es ja viel um Musik geht, ne? Also kann vielleicht sogar sein, dass er da weit kommt.
Es geht ja noch nicht mal in der Show so krass darum, so hauptsächlich, wie weit die kommen, sondern halt eben um diese Chemie, wie du schon gesagt hast. Ich weiß nicht, und da finde ich irgendwie die Namen so ein bisschen komisch zusammengewürfelt. Aber wie du sagst, man weiß es ja vorher nie. Auch so eine Chemie, das kann man nie vorher wissen. Kann sein, dass es dann total witzig wird am Ende.
Also mein Wunsch, ich habe es ja schon öfter gesagt, dass ich mir wieder so ein bisschen mehr jemanden wünsche, der außerhalb von dieser ProSieben, Joko und Klaas Bubble ist, der aber vielleicht zusammengewürfelt ist mit so zwei Bestandteilen daraus. Also ich fände es in Ordnung, wenn man Teddy Teclebran, Heike Makatsch plus jemand ganz anderes, so ich habe ja immer gesagt, so irgendwie Kerner oder Jörg Pilawa oder so hätte.
Ja, mal so,
Ne, der so ein klassischer Moderator ist oder so und jetzt hier mal so reingeschmissen wird. Und diese Mischung, die hätte ich mir dann wiederum interessanter jetzt zumindest auf den ersten Blick vorstellen können, als das jetzt so. Aber ey, vielleicht wird es die beste Staffel ever und die haben eine mega gute Chemie, dann wollen wir hier nichts gesagt haben, aber
ich war erstmal so ein bisschen, also ich glaube, also ich habe nicht von, also ich habe ein paar Sachen gelesen und die waren alle so ein bisschen nicht so begeistert davon, war mein Eindruck. Vielleicht habe ich mich davon auch selbst beeinflussen lassen, aber ja.
Ich habe ja letztens gehört bei Papa Platte im Stream irgendwie, dass er, weil er ist ja gerade so im Modus von wegen, Ey, ich will mich gerade so ein bisschen wieder mehr auf mein Privatleben. Ich will auch mal mehr wieder mit meinen Freunden machen und so und will nicht die ganze Zeit nur noch streamen und will auch weniger Fernsehauftritte machen. Und er hat nämlich gesagt, er hat gerade ein ganz großes Projekt abgelehnt für eine große Fernsehsendung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun haben könnte. Weiß nicht, ob jetzt für diese Staffel oder für nächste oder so, aber das würde halt gerade so passen, weil Papa Platte gerade in allen Joko Klaas-Shows ist und er da irgendwie auch gut reinpassen würde, könnte ich mir
Das wäre auch
vorstellen.
ganz cool, also hätte ich, glaube ich, ganz cool
Ja.
gefunden.
Also wenn es für diese Staffel wäre, dann könnte ich mir halt erklären, warum dann jemand wie eventuell sogar Teddy so als Ersatz quasi nochmal so reinkam oder so. Aber naja, ist nur reine Mutmaßung.
Ja, kann gut sein. War der nicht auch bei Dings jetzt, Duell um die Geld?
Genau, aber bei Duell um die Geld und bei Duell um die Welt auch,
Hm.
ne?
Ah ja, stimmt, ja,
Ja.
stimmt. Ja, so ein
Naja.
Ski-Agu hätte man, ist auch in dem Kosmos drin, aber da hätte ich jetzt. Ah nee, war der nicht sogar? War der nicht schon
Nee.
bei. Nee, da,
Nee, er war
ja.
einmal
Der war
als
schon bei
so
so
Special
vielen.
Guest da, so
Ja,
letzte
stimmt, so
Staffel.
rum, so rum. So, selbst
Aber
den hätte ich irgendwie mal ganz. Wäre vielleicht auch witzig, keine Ahnung.
ja, könnte sein. Also ich hätte ja auch mit Sophie Passmann gerechnet, ne, weil Joko immerhin mit ihren Podcast hat so.
Stimmt.
Weiß jetzt nicht, ob das dem Panel geholfen hätte oder nicht, aber
Ja.
naja. Warten wir mal aufs
Mal
Frühjahr und das
gucken.
nächste Panel dann wieder. Jo, dann sind wir am Ende. Jana, ich sage, dass man dir natürlich noch folgen kann. Und der Ad, hätte ich fast gesagt, Ad Petit Krack, ne? Du bist ja gar nicht.
My eyes in yours, oder wie?
Ja. Also Petit Krack kann man natürlich auch folgen.
Na klar, immer.
Aber natürlich auch Marsiana, überall wo es Podcasts gibt, nee, überall wo es Handles gibt zum Eingeben. Man kann Ad Dennis der Dödel machen, man kann Ad Fernsehen für alle. Das kann man alles machen und uns folgen sehr gerne. 5 Sterne kann man auch vergeben. Ansonsten gerne auch noch Themenvorschläge. Man kann auch Hausaufgaben uns aufgeben, wenn man dann unbedingt will, dass wir eine Sache mal anschauen. Gerne was super Peinliches und super Skurriles. Da sind wir immer heiß drauf. Sagt uns Bescheid. Meldet euch bei uns. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Dabeisein an Jana.
Ja, danke dir.
Ja, sehr gerne. Bis hoffentlich bald wieder. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal nochmal das Licht ausmachen. Bis dann.